Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen.
Diese Folge ist jetzt mal anders als die letzten, die ihr so gewohnt seid, denn es ist die 50. Vorstellungskraft-Podcast-Folge und das möchte ich gerne ein bisschen feiern und ich sitze hier gerade in meinem provisorischen Aufnahmestudio zu Hause und möchte gerne ein bisschen über die vergangenen 3 Staffeln reflektieren. Unglaublich, seit 2 Jahren mache ich diesen Podcast jetzt und ich bin, ja, es war eine wundervolle Reise bis hierher und es wird natürlich auch noch weitergehen und trotzdem möchte ich gerne so ein bisschen innehalten und mal zurückschauen und auch ein bisschen meine Gedanken teilen, die so aufgekommen sind in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Denn natürlich ist auch bei mir immer wieder eine Reflexion losgegangen rund um dieses Thema Vorstellungskraft und wie wir zu einer lebenswerten und gerechten Welt kommen. Ja, ich glaube, ich starte einfach gleich mal direkt rein. Vielleicht noch vorweg, ich habe diesmal keine Interviewperson eingeladen, sondern eben ich bin hier alleine und werde einfach ein bisschen meine Gedanken teilen. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, denn das ist ja das erste Mal, dass ich das im Prinzip so nonchalant mache und keine zweite Person habe, die hier mit mir sich austauscht. Und auch die Solo-Folgen, die ich bisher online gestellt habe, hatten ja immer irgendwie ein klares Thema und ich habe mir auch einen klareren Leitfaden geschrieben, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, aber wir starten einfach mal direkt rein und schauen ein bisschen zurück auf diese 2 Jahre Vorstellungskraft-Podcast. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich mit dem Podcast gestartet habe. Das war mitten in der Pandemiezeit 2021 und ich habe Anfang des Jahres 2021 ja, war ich persönlich auch sehr, sehr stark in so einem, ich würde sagen, in einem Klimaangstloch. ja, es war sehr, sehr intensiv. Ich beschäftige mich seit 2010 über mein Studium mit diesem Thema Klimakrise, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und allen Dingen, die damit zu tun haben. Und irgendwie hat bei mir 2021 hat sich das irgendwie so ein bisschen gegipfelt in einer, ja, kleinen, ja, Krise, würde ich sagen. ich habe einfach gemerkt, dass dieses Thema einfach sehr belastend ist und dass wir immer wieder über Katastrophen sprechen und dass immer wieder wir auch sehen, wie schnell sich das alles jetzt gewendet hat und wie schnell im Prinzip das alles jetzt so geworden ist, wie sie es im Prinzip am Anfang meines Studiums 2010 prognostiziert haben. Und damals hieß es noch, ja, 2040, 50 wird das dann alles eintreffen. Ja, und jetzt sind wir 2023 und es ist einfach vieles jetzt schon so, wie es eigentlich erst in 15 Jahren hätte sein sollen. Und das ist schon irgendwie sehr beängstigend auch. Und ja, und mit diesen Gefühlen bin ich irgendwie in das Jahr 2021 gestartet und habe dann für mich mal ein bisschen überlegt, okay, wie kann ich mich denn einbringen in diesen Bereich? Und ich habe natürlich immer schon auch in NGOs oder in Organisationen gearbeitet, die sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt haben. Und doch hat mir manchmal auch noch was gefehlt in dieser Richtung. Und ja, und ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Podcast zu starten, denn das war für mich irgendwie auch schon länger Thema und ich wollte das eigentlich ja schon sehr lange machen, einen Podcast starten und hatte irgendwie, mir hat bisher immer so ein bisschen das Thema gefehlt oder ich war nicht ganz sicher, okay, über was will ich denn dann sprechen? Und ja, und der zweite Auslöser war dann irgendwie ein Buch und das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast, nämlich das Buch von Rob Hopkins, What If? Das habe ich dann gelesen und da geht es ganz viel darum, Fragen zu stellen, was wäre wenn? Was wäre, wenn wir mehr spielen würden? Was wäre, wenn wir Gemeinschaftsräume wieder kollektiv nutzen könnten? Was wäre, wenn Bildung anders organisiert wäre? Und so weiter. Und es spielt so ein bisschen mit diesem Visionscharakter und mit positiven Ideen und auch mit ja, einem, wie könnte es sein und sich da wirklich drauf einzulassen. Und das hat mich sehr inspiriert und ich habe sehr Lust bekommen, diese Fragen zu stellen und eben auch noch mehr nachzuforschen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen und wirklich tiefer auch in dieses Thema Klima und Nachhaltigkeit, aber auch Feminismus und Antidiskriminierung und eben diese sozialen Themen einzutauchen und auch zu schauen, wo sich die überschneiden. Und der dritte Aspekt war, dass ich Jahr schon länger irgendwie auch auf Instagram aktiv war, seit 2016, und ich einfach gemerkt habe, dass die Diskussionen oder auch Austausche, die da stattfinden, oft sehr verkürzt sind oder einfach, ja, man kriegt dann irgendwie 10 Bullet Points und es ist irgendwie das und das und das kannst du machen oder so und so schlimm wird's oder das ist irgendwie gerade Thema oder irgendwelche Nachrichten, die kursieren. Und mir war das irgendwie alles zu schnell und auch eben zu verkürzt. Und aus diesen drei Komponenten hat sich dann eben diese Idee entwickelt, von diesem Projekt Podcast und vor allem eben ein bisschen in die Tiefe zu gehen und Gespräche zu führen, länger sich mit Themen zu beschäftigen und nachzufragen und wirklich, ja, wieder in Austausch zu gehen und, ja, sich auch wirklich gegenseitig zuzuhören und sich darauf einzulassen. Und ja, und dann habe ich erstmal so mein näheres Umfeld eingeladen und es war total schön. Also die meisten haben am Ja gesagt und ich kann mich noch total gut an meine ersten drei Gespräche erinnern mit Chili, Thea und Lena. Und das sind auch drei immer noch meiner Lieblingsfolgen auch. Gerade das Gespräch mit Lena Meyer, könnt ihr zurückgehen, auch noch zur dritten Folge. Die hat auch immer wieder lustige Reaktionen ausgelöst, weil Lena einfach, ja, Geschichten erzählt hat. Und das ist so einer der ersten Aspekte, der mir einfach auch aufgefallen ist in diesen 2 Jahren, ist, es ist extrem wichtig, Geschichten zu erzählen. Und ja, Lena erzählt zum Beispiel von der Mühle, die sie renoviert hat und wie sie im Bauprozess auf Artefakte im Boden gestoßen sind und so quasi im Buddeln des Geländes und so quasi den Boden neu zu bereiten für das Haus, das sie dort bauen wollen oder umbauen wollen, ja, auf Dinge aus der Vergangenheit gestoßen sind, ein bisschen archäologische Forschungsarbeit in Niederösterreich geleistet haben. Und das war einfach, finde ich, schon mal so ein schöner Aspekt, so ein bisschen auch in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, was war denn schon mal? Und zurückzuschauen, zurückzublicken, was können wir vielleicht auch wieder aufleben lassen aus vergangenen Praktiken, aus Ideen, Dingen, die schon mal da waren. Und das habe ich auch so in meiner persönlichen Nachhaltigkeits-Journey-Reise gemerkt, dass gerade am Anfang, als ich begonnen habe, mich mit Zero Waste zu beschäftigen, also mit Müllvermeidung, habe ich im Prinzip Dinge getan oder Dinge entdeckt, wiederentdeckt, die meine Großeltern praktiziert haben, zum Beispiel mit Natron zu putzen oder Stofftaschentücher zu verwenden. Und ich habe zum Beispiel dann ganz viele Stofftaschentücher von meinen Großeltern bekommen, weil die natürlich noch hatten, weil das irgendwie, ja, auch wertvoll war. Ja, und die das einfach immer noch in ihren Schränken hatten, aber nicht verwendet haben. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, diese Dinge weiter zu verwenden. Und ja, und es war am Anfang ein bisschen ungewohnt. Und mittlerweile liebe ich das, Stofftaschentücher zu verwenden. Und es hat dann diese zusätzliche Komponente, dass ich irgendwie, ja, ein Familienerbstück sozusagen jedes Mal, wenn ich ein Taschentuch brauche, in der Hand halte und mich an meine Großeltern erinnere und das irgendwie, ja, auch schon diese Beziehungskomponente auch nochmal drinnen hat oder auch, ja, mal vielleicht diese Verbundenheit mit der eigenen Familie auch nochmal spürt. Und das finde ich irgendwie total schön. Und ich finde, das kommt eben in vielen Gesprächen, die ich so geführt habe, immer wieder raus. Einerseits dieses Geschichten erzählen, mit Bildern sprechen und da auch so diese Lust kultivieren auf ein nachhaltiges Leben, auf ein anderes Leben, wie wir miteinander tun können, wie wir eine Zukunft gestalten können, die wirklich lebenswert ist für uns alle. Und was da für mich auch noch drinnen steckt, ist diese Beziehungskomponente. Und diese Beziehungskomponente, die zieht sich, finde ich, auch durch ganz, ganz viele meiner Gespräche durch. Was mir zum Beispiel einfällt, ist das Gespräch mit Markus Mitterlehner, wo wir ganz, ganz viel über auch Beziehungen gesprochen haben zwischen Menschen, was das ausmacht, wenn man in Gruppen miteinander in Interaktion tritt, was es ausmacht, wenn man am Abend am Lagerfeuer sitzt und sich gemeinsam Geschichten erzählt und in Austausch geht und was das verändert in Gruppendynamiken. Und ich muss auch an Sibylle Chiari denken, die von einem Erlebnis erzählt hat, wo sie mit ihrer Tochter im Auto sitzt auf einem Parkplatz und sie ins Gespräch gehen und sich überlegen, wie könnte denn dieser Parkplatz ausschauen, wenn hier nicht überall Autos wären, und angefangen haben zu träumen. Und auch da wieder die Vorstellungskraft angeregt wurde, aber gleichzeitig auch eben man in Beziehung geht und man in Begegnung geht. Und Ja, ich war letztens auf einer Veranstaltung, da war das auch Thema, dass wir einfach als Menschen Beziehungsmenschen und Beziehungsmenschen sind und dass wir das brauchen, in Kontakt zu sein und im Miteinander zu sein. Und ich finde, das spürt man in ganz, ganz vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass das ein ganz, ein großes Thema für uns ist und dass wir soziale Wesen sind und im Kern soziale Wesen sind und das vielleicht auch eine Antithese ist zu diesem Homo economicus, zu diesem individualistischen Streben nach alleinigem Wohlstand, sondern dass es eigentlich, wenn man wirklich hinhört, den meisten Menschen doch oft auch darum geht, wie sie in Beziehung stehen. Und ja, und dass das ein großer Hebel sein kann, um Veränderung anzustoßen und um wirklich auch ins Tun zu kommen, indem wir den Blick darauf richten, dass wir Beziehungswesen sind und dass wir auch da Wohlstand kultivieren dürfen. Und das ist ja auch was, was zum Beispiel Vivian Dittmer in ihrem Buch schreibt, Echter Wohlstand, wo es um das Thema Beziehungswohlstand geht und dass wir einfach, ja, auch da wieder darauf schauen dürfen und dass wir im Prinzip durch unsere aktuelle kapitalistische, individualistische Welt viel eigentlich von Beziehungswohlstand auch aufgeben, indem es ganz viel nur um Konsum und Profitmaximierung geht und wir eigentlich vergessen, dass wir in einem Miteinander leben. In einem Miteinander zwischen Menschen, aber auch mit Natur und auch mit uns selber irgendwie gut auskommen dürfen, müssen. Und ja, das ist irgendwie so einer der Aspekte, der bei mir auch ganz, ganz stark hängen geblieben ist, ist dieses in Begegnung gehen, in Austausch gehen, auch Konflikte aushalten, wirklich miteinander zu sprechen und zu versuchen, das Gegenüber zu verstehen oder zumindest nachvollziehen zu können, warum die Person so denkt, wie sie das tut. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass jede Person sozusagen oder jede Haltung irgendwie berechtigt ist, also gerade wenn es um Gewalt geht oder Übergriffigkeit, finde ich, steht das außer Zweifel, dass das einfach nicht richtig ist oder dass man da ganz klarer nochmal Haltung beziehen muss und auch Stopp sagen darf oder sagen darf, nein, das sehe ich anders, das ist nicht in Ordnung, bis hierher und nicht weiter. Und das tun wir im Prinzip auch in der Nachhaltigkeits- und Klimabewegung, ist immer wieder Stopp zu sagen und sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die breite Masse oder ein Großteil unserer Gesellschaft oder ein Großteil der Menschen möchte eigentlich in Austausch und in Begegnung und in Beziehung sein. Und ich finde, das kann man echt nutzen, um auch was zu bewegen im Großen und Ganzen zu einer lebenswerten Zukunft. Das ist so einer der Aspekte, die mir irgendwie auch sehr hängen geblieben ist. Und was sich irgendwie auch so durchzieht, ist so ein Wertewandel. Ganz, ganz oft ist es eigentlich in meinen Gesprächen auch um eine Veränderung von unseren Werten gegangen, um ein Verschieben vielleicht auch von der Perspektive auf andere Werte, wie wir zusammenleben können, wie wir unsere Gesellschaft, unsere Miteinander, unsere Industrie, unsere Landwirtschaft und so weiter, wie wir das gestalten können und auf was wir stattdessen schauen können. Und dann setze ich jetzt vielleicht auch was voraus. Also ich denke, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wird das auch klar, sozusagen vielleicht auch ein bisschen meine Haltung hinter dem Ganzen. Aber ich denke da zum Beispiel an ein Verschieben der Werte weg von dieser Wachstumslogik, von Kapitalismus, von dieser individualistischen Profitmaximierungskomponente hin zu einem Miteinander, hin zu eben Beziehung als wichtigen Wert, an Zeit als wichtigen Wert, an Kreativität, an Spiel, so wie das ja auch zum Beispiel im Gespräch mit Katharina Todt klar geworden ist, an vielleicht auch Langeweile, an Genuss, an Langsamkeit. Ich muss da zum Beispiel jetzt auch an das Gespräch mit Tatjana Tupi denken, wo wir über Permakultur und solidarische Landwirtschaft gesprochen haben, wo auch rausgekommen ist, dass man Landwirtschaft auch anders gestalten kann und vielleicht auch wieder ein Zurückerinnern an frühere Praktiken drinnen steckt, aber auch ein solidarisches Miteinander, ein Beziehungswohlstand auch drinnen steckt in der solidarischen Landwirtschaft, wo man die Landwirtinnen direkter unterstützt und dafür genussvoll regionale, saisonale Lebensmittel bekommt, die man fürs Überleben braucht. Und da steckt ganz, ganz viel drinnen von diesem Wertewandel, der, glaube ich, immer wieder auch hier angeklungen ist in diesem Podcast. Das sehe ich irgendwie auch als ein ganz starker Hebel, wie wir es schaffen können, unsere Gesellschaft anders zu strukturieren. Und es motiviert, finde ich, auch ganz stark, das eigene Handeln ja zu reflektieren und zu schauen, wie kann ich denn selber anders tun, im Kleinen wie im Großen, und wie kann ich Veränderungen mitgestalten und gestalten. Ich glaube, es ist auch so, dass ganz oft so eine Frage war auch, wo kann ich selber ansetzen und eben, wo kann ich mitgestalten? Und das ist gar nicht so leicht, denn oft fühlen wir uns vielleicht auch als Individuum irgendwie sehr machtlos und haben das Gefühl, boah, da gibt es so große Systeme, die irgendwie wirken, die ganz, ganz schwerfällig sind, die ganz langsam irgendwie zu verändern sind. Und doch, finde ich, haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, wie plötzlich Dinge sich verändern können. Und ich finde, das hat man mit Fridays for Future gesehen, wie plötzlich sich die Debatte ganz stark verändert hat durch diese Masse an Personen, die plötzlich auf die Straße gegangen sind. Und ich denke, dass da schon auch in diesem eigenen Handeln, in dem eigenen sich anschließen, vielleicht auch an Prozesse, an Demonstrationen gehen, wählen gehen, ja, vielleicht auch rechtliche Komponenten in Betracht ziehen, so wie das jetzt gerade auch immer mehr weltweit passiert, dass Menschen Klimaklagen einreichen und wirklich über diese Justizkomponente versuchen, die großen Systeme zu verändern oder auch Dinge zu boykottieren, Dinge nicht mehr zu tun im Kleinen. Da ist vielleicht noch ein bisschen die Frage, wie wir das irgendwie auf eine größere kollektive Ebene heben können, wie wir wirklich kollektiv einen Boykott auch schaffen, der auf politischer Ebene auch etwas verändert. Da ist es für mich auch gerade eine sehr spannende Frage, auch wieder angestoßen durch Reinhard Steurer, mit dem ich ja auch Anfang dieses Jahres gesprochen habe und der ganz, ganz viel über diese politische Komponente in der Klimakrise gesprochen hat und was wirklich wirksam ist und was nicht. Und was ich an dieser Stelle vielleicht auch noch einfügen möchte, ist das Thema der Suffizienz. Also ich finde, das kommt auch hin und wieder mal durch in den Gesprächen und ich finde, es steckt eben auch in diesem nicht etwas nicht zu tun oder etwas zu boykottieren, vielleicht ein bisschen drinnen, nämlich oder vielleicht auf einer anderen Ebene nochmal drinnen. Also Suffizienz meint ja so quasi das, was genug ist. Also brauche ich jetzt irgendwie 2 Autos, brauche ich 50 T-Shirts, sondern was ist das, was wirklich genug ist? Was ist ausreichend? Und ich finde, da steckt auch so ein bisschen das Gefühl von Zufriedenheit drinnen, so mit was bin ich wirklich zufrieden? Und das setzt halt irgendwie auch voraus, dass man wirklich reflektiert, was brauche ich wirklich und was wird einem vielleicht nur suggestiert, dass man das irgendwie braucht. Und das Thema der Suffizienz, was ist ausreichend, das finde ich ist ein ganz wichtiges. Und da ja, möchte ich vielleicht auch in einer zukünftigen Folge nochmal genauer drauf schauen, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel noch drinnen steckt. Und was ich da auch nochmal ansprechen möchte, ist eben so dieses, wo kann ich selber ansetzen? Vielleicht auch sich die Frage zu stellen, wo berührt mich die Klimakrise? Wo berührt mich der Biodiversitätsverlust, wo berühren mich Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte, wo berühren mich soziale Krisen, wo berührt mich Diskriminierung, wo berührt mich Rassismus? Und wenn man sich diese Fragen stellt, und es braucht vielleicht auch eine Zeit, da wirklich nachzuspüren und das mal zuzulassen, weil da ganz, ganz starke Emotionen drinnen stecken. So wie ich vielleicht auch am Anfang erzählt habe, bei mir hat die Klimakrise ganz, ganz starke Emotionen ausgelöst. Angst, Depression, vielleicht auch Verzweiflung. Und gleichzeitig war es ein, das kann es noch nicht gewesen sein. Da muss man was noch tun können und daraus auch Motivation ziehen. Und das funktioniert sicher nicht für uns alle, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht motiviert uns auch die Schönheit der Natur oder die Zukunft unserer Kinder. Aber es gibt was, wo jede Person irgendwie berührt wird durch diese Krisen, die wir aktuell haben. Und ich glaube, das sind, wenn man da wirklich reinspürt, auch ganz, ganz starke Motivatoren, um ins Handeln zu kommen, um ins Tun zu kommen und nicht aufzugeben und nicht zu sagen, es ist eh schon zu spät, sondern zu sagen, nein, wir haben noch die Chance, Stopp zu sagen, wir haben die Chance, was zu verändern. Und um das geht es mir hier in diesem Podcast auch immer wieder, genau diese Punkte aufzuzeigen und in den Gesprächen auch darauf irgendwie drauf zu kommen, wo wir da ansetzen können. Wenn ihr da irgendwie noch mehr Anregungen haben wollt oder irgendwie noch mehr Fragen vielleicht auch haben wollt, geht zurück zur Folge mit dem Aktivisti-Ikigai. Da habe ich einige Reflexionsfragen auch gestellt, wie man so ein bisschen draufkommen kann, wo man denn selbst ins Handeln kommen kann. Und das Aktivisti in diesem Aktivisti-Ikigai muss auch nicht so einen klassischen Aktivismus-Komponente haben, sondern es kann auch einfach heißen, wo kann ich aktiv werden? Wo kann ich ins Handeln, ins Tun kommen? Wo kann ich vielleicht Möglichkeiten ausloten oder ausprobieren? Und sich da vielleicht auch zu erinnern, dass eben ganz, ganz viele Lösungen sind schon da. Und ganz oft geht es eigentlich nur darum, und nur unter Anführungszeichen geht es darum, ins Tun zu kommen und die wirklich umzusetzen. Und vielleicht reicht es da auch, wenn jede Person sich eine Lösung aussucht und sagt, die verfolge ich jetzt. Weil wir ja irgendwie weltweit, und ich finde, das spürt man mittlerweile auch, ganz, ganz viele Menschen eigentlich an dieser Transformation, an dieser nachhaltigen Transformation arbeiten und an verschiedensten Ecken so quasi die Fäden in der Hand haben und immer mehr ziehen und Dinge ins Rollen bringen und verknüpfen miteinander und ein großes Netz spannen, wo wir gemeinsam an verschiedensten Ecken arbeiten. Und ich finde, das gibt mir auch immer wieder Hoffnung. Und das, finde ich, scheint auch in den Gesprächen durch, wie viele verschiedene Ansatzpunkte es gibt gerade, um ins Tun zu kommen. Und das wirkt irgendwie alles miteinander. Und ich finde, da muss es auch nicht immer sein, dass wir hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was jetzt die Motivation oder die Haltung von den anderen Personen ist, solange es irgendwie in eine nachhaltige Richtung geht. Und nachhaltig meint da genau diese soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit. Und da arbeiten wirklich ganz, ganz viele Menschen dran. Und ich glaube, solange irgendwie der große Nenner irgendwie der gleiche ist, ist es gut. Und ich glaube, das ist ja zum Beispiel auch was durch die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele rauskommt, über die ich ja auch schon mal eine Folge gemacht habe, dass wir eigentlich weltweit uns zumindest auf 17 Ziele einigen konnten in den Vereinigten Nationen, und die sind sicher auch nicht kritikfrei, aber ich finde, da scheint schon so ein, zumindest ein großer gemeinsamer Nenner durch, was wir irgendwie wollen. Wir wollen keinen Hunger mehr, wir wollen keine Armut mehr, wir wollen eine gute Bildung für alle, wir wollen Geschlechtergerechtigkeit, wir wollen ein gesundes Klima, gesunde Ozeane, ein gesundes Land, auf dem wir gut unsere Nahrungsmittel anbauen können. Und ich glaube, da würden auch die meisten Menschen eigentlich zustimmen und sagen, ja, das kann ich irgendwie auch unterschreiben und das ist mir auch wichtig. Was vielleicht jetzt auch ein bisschen schon durchgeklungen ist, ist ein weiteres Thema, das immer wieder aufgekommen ist, und das sind Emotionen. Auch weil ich vielleicht manchmal sehr bewusst danach gefragt habe, aber ich merke einfach, dass mir das persönlich auch einfach so wichtig ist, wirklich ins Spüren zu kommen, wirklich sich selber gut spüren zu können, auch andere Menschen gut spüren zu können, aber auch spüren zu können, was auf der Welt so passiert, und das an sich ranzulassen. Und es kann manchmal sehr intensiv werden und es kann überwältigend werden. Und ich glaube aber, dass irrsinnig viel Potenzial in diesen Emotionen spüren, in diesen Auswirkungen spüren drinsteckt, weil das eigentlich auch wieder einen ins Handeln bringt oder ins Handeln bringen kann, wenn man mal das zulässt und vielleicht auch mal die Wut zulässt, die da drinnen steckt und merkt, okay, boah, da macht mich echt viel wütend und das ist für mich nicht in Ordnung, und aus dem heraus irgendwie eine Kraft zu schöpfen, ja, und dem was entgegenzusetzen, was man selber nicht für richtig hält. Und ja, da muss ich auch immer wieder an das Gespräch mit Julia Buchebner denken, wo wir über innere Nachhaltigkeit gesprochen haben und eben dieses und ganz, ganz viel über Emotionen gesprochen haben und welchen Impact oder welche Auswirkungen das haben kann in diesem, ich will nicht Kampf sagen, mir fällt gerade nichts anderes ein, aber in diesem Kampf für eine nachhaltige Transformation und für einen Wertewandel und für ein gutes Miteinander und ein gutes Leben für uns alle. Und da vielleicht auch die Einladung an euch Zuhörende, die ihr da immer wieder ja, mir lauscht, und da bin ich auch echt unglaublich dankbar dafür und möchte auch vielleicht an dieser Stelle ein Danke an alle Zuhörenden aussprechen. Danke, dass ihr das irgendwie so lange jetzt schon begleitet und irgendwie euch begeistern lasst durch die Gespräche. Und ich hoffe wirklich, dass ihr immer wieder auch eingeladen seid, ins Spüren zu kommen für euch selber und zu spüren, was machen die Gespräche mit euch, aber vielleicht auch, was machen gewisse Dinge mit euch, die immer wieder passieren, Waldbrände oder Katastrophen, und da auch einfach drauf hinzuschauen. Aber vielleicht auch, was machen positive Entwicklungen mit euch? Ja? Was macht es, wenn ja, wir eine Art irgendwie gut retten können? Also ich meine jetzt eine Tier- oder Pflanzenart. Was macht es mit euch, wenn wir obdachlosen Menschen ein Zuhause geben können? Wenn wir aufeinander schauen? Wenn wir das Gemeinwohl stärken? Wenn wir ja, die Natur schützen, wenn wir leckere Lebensmittel anbauen. Das kann ja auch alles Emotionen erzeugen und ich glaube, dass das total wertvoll sein kann, da wirklich reinzuspüren. Und deswegen auch immer wieder diese vereinzelten Meditationen, die irgendwie so als Intermezzo immer wieder dazwischen sind, um eben ins Spüren zu kommen, weil ich das einfach für essentiell halte in dieser Bewegung. Was mir auch bei dem Ganzen irgendwie wichtig ist und was ich auch gemerkt habe, ist, dass es trotz allem, weil halt auch die Zeit gerade so ist und weil wir in diesen Systemen leben, in der Trifuckery, wie das Taylor Nolan nennt, das ist eine Instagrammerin. Die Trifuckery ist das Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus und wo sich das sozusagen in dieser Intersektionalität oder in diesem Zusammenspiel auch trifft. In diesen Systemen zu leben ist nicht leicht und in diesen Systemen auch dann auszusteigen und sich was anderes vorzustellen ist nicht leicht. Und ich merke das auch in den Gesprächen, im Podcast, aber auch außerhalb, dass wir ganz oft wirklich Probleme wälzen. Und grundsätzlich finde ich das auch sinnvoll. Also ich glaube, es ist wichtig, sich auch mit den Herausforderungen, Problemen auseinanderzusetzen und zu schauen, wo müssen wir ansetzen, damit wir es anders machen können. Und gleichzeitig, glaube ich, braucht es parallel dazu eben eine Beschäftigung auch mit Alternativen und mit einem Träumen, mit einem sich vorstellen, die Vorstellungskraft anregen, wie könnte es anders sein? Und ich finde in dieser eben What if, in dieser Frage, wie könnte es anders sein, steckt auch ganz, ganz viel Potenzial drinnen und ganz viel Möglichkeit. Und das muss man aber erstmal zulassen und das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube eben auch da kann es helfen, ins Spüren zu gehen und vielleicht auch mal Visionen kommen zu lassen und zu schauen, was taucht denn da auf an Ideen, an Gefühlen, an Vorstellungen. Was hätte ich denn gerne, wie die Welt ausschaut? Und auch da, wenn ich diese Frage gestellt habe, so wie schaut eine lebenswerte und gerechte Welt für euch aus, kommen ganz oft ähnliche Dinge. Auch anschließend finde ich oft an die Nachhaltigkeitsziele, auf die sich die Vereinten Nationen tatsächlich geeinigt haben. Also es kommt ganz oft lebenswerte Städte, weniger Autos, Platz für unsere Kinder, Platz zum Spielen, mehr Zeit, um die mit der Familie zu verbringen. Gute Arbeit. Keine Diskriminierung mehr. Diskriminierungsfreie Räume. Ja, achtsames Miteinander. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo ich das Gefühl habe, die überschneiden sich auch sehr. Und ja, ich kann da voll acknowledgen oder anerkennen, dass es natürlich irgendwie auch ein bisschen meine Bubble ist, in der ich mich da bewege oder in meinem Umfeld. Und doch, finde ich, ist es sehr bezeichnend, dass es gewisse Dinge einfach immer wieder kommen und immer wieder gesagt werden. Durch die Bank, finde ich, die sich da irgendwie treffen. An dieser Stelle vielleicht auch noch ein Gedanken, der jetzt nicht von mir stammt, sondern von Nikita, die in Feminism What the Fuck auch vorkommt in diesem Film. Das fand ich sehr beeindruckend, weil sie darüber spricht, dass es natürlich schon auch gut ist, Utopien zu haben und dass aber wir aufpassen müssen, dass wenn man eine Utopie komplett umsetzen möchte oder pushen möchte und so quasi da voll dahinter ist, dass es auch schnell zu einer Diktatur oder zu einem Unterdrückungssystem auch wieder werden kann. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, sozusagen diese Freiheit im Kopf zu behalten und diese Offenheit zu behalten für viele Möglichkeiten und da nicht zu dogmatisch zu werden und mehrere Zukünfte zu denken. Und ich glaube, es wird immer so sein, dass wir irgendwie mehrere Zukünfte auch haben, die parallel existieren, weil wir einfach sehr unterschiedlich als Menschen sind und unterschiedliche Vorstellungen haben. Und trotzdem können wir auch versuchen, Dinge gerechter zu gestalten, lebenswerter zu gestalten für uns alle. Das ist noch ein Gedanke, den ich irgendwie teilen wollte, weil ich gerade in diesem Podcast einfach auch merke, dass eben Utopie und eben sich die Zukunft vorstellen, Vorstellungskraft anregen, einfach auch verschiedenste Aspekte irgendwie miteinander vereint. Was ich vielleicht auch noch, und das ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ein anderer Gedanke zu dem Ganzen oder eine Reflexion, und schließt vielleicht auch an dieses Thema Geschichten an und Emotionen, ist, dass mir auch immer wieder auffällt oder dass auch viele ExpertInnen rundherum sagen, und das ist jetzt nichts, was irgendwie direkt von mir kommt, ist, dass Fakten Meinungen und Haltungen nicht verändern, sondern dass wir ganz oft tiefer ansetzen müssen und eben Geschichten erzählen müssen und Emotionen anregen müssen, um auch Menschen davon zu überzeugen, sich einer Bewegung anzuschließen. Und da vielleicht auch eine Idee von, welche Geschichte erzählen wir als Menschen, wenn wir in Kontakt treten und zum Beispiel über die Klimakrise sprechen? Erzählen wir, wie viele ppm CO2 mittlerweile in der Atmosphäre sind, oder erzählen wir die Auswirkungen, die es auf uns Menschen hat? Oder erzählen wir, welche Chancen da noch drinnen stecken? Erzählen wir, wie wir dorthin kommen? Erzählen wir die Wege oder die Probleme oder die Herausforderungen? Und ja, einfach nur als Denkanregung, ich will da jetzt eigentlich auch gar nicht irgendwie eine pauschale Aussage machen, sondern einfach nur als Gedankenanstoß, der auch bei mir immer wieder stattfindet. So, was erzählen wir? Wem erzählen wir es? Wie erzählen wir es? Wie überzeugen wir andere? Und wie schrecken wir vielleicht auch andere ab, sich anzuschließen? Weil oft, habe ich das Gefühl, geht es ja auch um vielleicht auch eine Angst, eine berechtigte Angst, ja, so quasi, oder eine scheinbar berechtigte Angst, so, oh, da wird mir was weggenommen, oder ich muss mein Leben verändern, wenn sich politische Rahmenbedingungen ändern, oder ich muss irgendwas aufgeben. Und oft vergessen wir dann aber dabei die Dinge, die wir gewinnen, Dinge, die wir anders machen können, die vielleicht sogar schöner sind als das, was wir jetzt gerade machen, die Potenziale, die drinstecken, das Träumerische, das Schöne, das Miteinander, das Liebevolle. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sozusagen auch diese Widerstände anzuerkennen und dazu zu hören und zu schauen, okay, um was geht es wirklich? Und ich habe das Gefühl, dass ganz oft eigentlich auch so um dieses Bedürfnis nach Sicherheit geht und sozusagen in dem zu bleiben, wo wir gerade sind, weil alles andere ist irgendwie unbekannt und vielleicht auch bedrohlich oder fühlt sich vielleicht auch unsicher an, oder das kennen wir halt noch nicht. Und ich glaube, das ist eben auch das, warum es uns manchmal so schwer fällt, uns wirklich ganz was anderes vorzustellen, weil wir gar nicht wissen, wie das dann ist. Und was für mich dann noch als Komponente oft sehr spannend ist, auch so in meinem persönlichen Leben, ist, die Neugierde zu behalten, sich vielleicht auch überraschen zu lassen, neugierig zu sein auf das, was sein kann, was sich verändern kann, und eben auch eine Offenheit zu behalten. Genau. Und da braucht es eben vielleicht auch so diesen Kontakt auch mit sich selber und zu spüren noch, okay, bin ich in meiner Wachstumszone, oder bin ich schon über meine Grenze und muss eigentlich Stopp sagen, wo dann eben wieder dieses Thema Sicherheit reinkommt und wo man Grenzen wahrt. Und das ist ja, finde ich, auch manchmal voll okay zu sagen, okay, nein, ich kann da gerade nicht weiterdenken. Ich bin da gerade an einer Grenze. Vielleicht geht es in einem Monat, in einem Jahr, in 10 Jahren. Und das erscheint uns, finde ich, gerade als Menschen, die in der Klimabewegung aktiv sind oder die für nachhaltige Transformationen sich einsetzen, ist es oft schwierig auszuhalten, weil wir diese Dringlichkeit oft sehen. Und das ist ja zum Beispiel auch, was Reinhard Steurer in dem Gespräch mit mir irgendwie angesprochen hat, ist diese Dringlichkeit. Und ich finde die grundsätzlich total wichtig anzuerkennen, diese Dringlichkeit. Aber in einem direkten Miteinander mit Menschen kann die manchmal hinderlich sein, zu sagen, hey, aber es muss und es muss und es muss und wir müssen jetzt sofort was verändern. Das kann sehr, sehr viel Stress auslösen. Und ich finde, da würde ich auch irgendwie einladen, manchmal vielleicht sanft miteinander zu sein und zu sagen, okay, heute komme ich da nicht weiter. Wer weiß, wie es morgen ist. Und vielleicht bleibt ein bisschen was hängen, und wir bewegen trotzdem Menschen. Aber wenn man auf einen Widerstand stoßt, kann man auch manchmal sagen, okay, es bringt gerade nichts, da Energie zu investieren. Ich lasse es jetzt einfach. Und ich konzentriere mich auf die Menschen, die mit mir mitgehen oder die ich noch einladen kann, mitzugehen und sich dieser Bewegung anzuschließen zu einer nachhaltigeren Welt. Und wo ich das in letzter Zeit extrem stark gespürt habe, dieses Miteinander, und was passiert, wenn man eben so sich gegenseitig einlädt, freudvoll einlädt, war bei der Gürtelrad-Demo vor einigen Wochen. Da sind wir mit Fahrrädern, und es waren, glaube ich, mehrere tausend Personen, die da den ganzen Gürtel in Wien abgefahren sind, und der Gürtel war teilweise gesperrt oder halt war immer abschnittsweise gesperrt für uns FahrradfahrerInnen, und das war wunderschön. Ich bin zeitweise hinter einem Fahrrad hergefahren, wo so eine Seifenblasenmaschine Seifenblasen gepustet hat, und es war unglaublich kitschig, das Licht ist eingefallen und die Seifenblasen haben geglitzert. Und die Sonne hat geschienen und es waren eben mehrere hundert, wahrscheinlich, ich glaube, es waren über 1000 Personen, die eben über den Gürtel gefahren sind mit ihren Rädern in verschiedensten Farben, in verschiedensten Altersklassen. Es waren Kinder mit, es waren ältere Menschen mit, es waren Studierende mit, es waren arbeitende Menschen mit. Und es war so eine Freude, da in dieser Bewegung zu sein und die Stadt und die Straße plötzlich einfach nur für sich zu haben. Und es hat Musik gespielt und wir haben mitgesungen und gefeiert und hatten einfach Freude auch an diesem gemeinsamen Sportlichsein und in Bewegung sein. Und ich finde, es war so bezeichnend, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich eine Gruppe an Menschen hat, die sich für etwas einsetzt, was Sinn macht. Nämlich in diesem Fall weniger Autos in einer Großstadt und mehr Platz für FahrradfahrerInnen, für FußgängerInnen, für Spielen auf der Straße, für Freiräume in der Stadt. Und das war so schön zu spüren und ich möchte einfach jede Person einladen, die noch nie auf einer Demo war oder vielleicht auch noch nie so eine Aktion mitgemacht hat, so geht's mal hin und spürt das und spürt vor allem, wenn man in so einem Loch drin steckt, so wie ich 2021 am Anfang des Jahres, kann es total schön sein, wohin zu gehen, wo andere Menschen sind, die die gleichen Anliegen haben oder die ähnliche Ängste und Träume haben wie man selbst. Und einfach dieses Miteinander zu spüren, man ist nicht alleine damit. Und ich glaube, das merke ich auch in diesen Gesprächen immer wieder, wir sind nicht alleine damit, sondern es gibt, so wie Katharina Rogenhofer das auch gesagt hat, es gibt einen Chor an Menschen, der singt und der den Ton hält. Und wenn man kurz verschnaufen muss, dann hallt der Ton weiter, weil so viele tausende Menschen immer noch singen für eine nachhaltige Transformation in diesem Bild. Und ja, und das finde ich total, das ist einfach so berührend und es ist so schön, diese Kraft zu spüren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder auch bewusst in solche Räume zu gehen und dieses Miteinander zu empfinden und zu sehen, es gibt Menschen, die mit einem mitkämpfen und die sich auch einsetzen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt so sehr viele Aspekte angesprochen, die irgendwie so in den letzten 2 Jahren für mich Thema waren und auch in den Gesprächen immer wieder Thema waren. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann hört euch diese Folgen an, hört euch durch. Und ich lasse euch die Sachen wieder in den Notizen. Es kommt jetzt auch noch im Outro, das ich jetzt trotzdem noch drinnen lasse. vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ein großes Dankeschön für eure Unterstützung. Und ich möchte auch unbedingt gern nochmal einladen, so quasi diese Folgen oder eure Lieblingsfolgen auch zu teilen, vielleicht diese Folge auch zu teilen als Einstieg in den Podcast. Vielleicht, wenn ihr ganz viel Lust habt, mich zu unterstützen, hinterlasst mir einen kleinen Beitrag auf Buy Me a Coffee oder PayPal. Ich packe die Sachen auch wieder in die Notizen der Folge. Das ist ein One-Person-Show-Podcast. Ich sitze hier mal alleine, mache Schnitt und alles alleine und die Aufnahme und freue mich einfach, wenn ein bisschen was zurückkommt und wenn es nur ein Like auf Instagram ist oder eine E-Mail, wo ihr mir ein bisschen Feedback schickt. Ich freue mich über jede Resonanz, die kommt und finde es immer total schön, auch mit euch zu sprechen, wenn jemand mich auf den Podcast anspricht. Und danke an alle, die das immer wieder tun und rückmelden. Das hält das Projekt am Laufen. Ich glaube, sonst würde ich das nicht immer noch machen, unbezahlt in meiner Freizeit. Ja, ich glaube, das ist es für heute. Die aktuelle 3. Staffel hat jetzt dann wahrscheinlich noch 2, 3 Folgen. Mal schauen, wie viel Bock ich habe, wie viele Folgen ich noch machen möchte. 2 kommen auf jeden Fall noch. Da dürft ihr euch schon mal freuen drauf. Die werden ganz, ganz toll. Und dann gehe ich in eine Sommerpause. Und dann geht's los mit der 4. Staffel im Herbst 2023. Voll verrückt. 4 Staffeln, Wahnsinn. Ja, und vielleicht, wenn ihr Bock habt, schreibt mir auch gerne, ob ihr diese Laberfolgen irgendwie gut findet. Ich habe jetzt einfach mal so frei Schnauze einfach in dieses Mikro reingeplaudert. Und ja, vielleicht ist das ja auch was irgendwie spannend für euch ist, immer wieder auch meine Gedanken zu hören oder Erlebnisse zu hören, so im Hintergrund. Ja, genau. That's it for now. Ich wünsche euch was. Schönen Abend, Tag, Morgen, wann immer ihr diese Folge hört. Und danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/
Vorstellungskraft-Podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast vorbeischaut und folgt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.